Folge 156, heute mit einem Vize-Weltmeister im Pointfighting, der in der Biomechanik seine zweite große Leidenschaft gefunden hat, dort an der Uni Wien forscht und dabei sogar UFC-Kämpfer Alexander Rakic vermessen und analysiert hat. Mehr dazu erzählt uns der Salzburger jetzt gleich selbst. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Dominik Hölbling.
Danke sehr, es ist mir eine Ehre, hier dabei zu sein. Danke für die Einleitung, gerne ein bisschen über mich. Also mein Werdegang ist ein bisschen untypisch, sage ich mal.
Ein Kampfsportler auf jeden Fall.
Ja, genau. Also ich habe mein beruflicher Werdegang hat als Elektriker begonnen. Dann habe ich eben meine Leidenschaft im Kampfsport entdeckt, parallel circa.
Mit 14, glaube ich, hast du angefangen,
14 gell? Circa, ja, 13, 14 habe ich angefangen und dann mit 17, 18 so ernsthaft angefangen. Ja. Und dazwischen habe ich so ein bisschen Trainerausbildungen gestartet und das hat mich dann sehr interessiert. Und dadurch habe ich mir dann gedacht, Elektriker werde ich nicht bleiben, bis ich in die Pension gehe. Und somit habe ich dann mich umgeschaut und habe dann herausgefunden, dass es eine Studienberechtigungsprüfung gibt und noch ein paar Monate.
Für Sportwissenschaften?
Genau, für Sportwissenschaften. Und ein paar Monate später habe ich dann die Chance gehabt, dass ich studieren beginne.
Richtig
und
cool.
Ja, im Bachelor habe ich ursprünglich eher langsam begonnen und hauptsächlich für...
Jeder im Sport. Ja. Also, wer das sofort Vollgas macht, der ist wahrscheinlich voll schon im Studium.
Genau. Also ich habe es hauptsächlich genutzt, um selber zu trainieren. Ja. Und dafür bin ich auch nach Wien gekommen, also von Salzburg, weil ich da die besseren Trainingsmöglichkeiten gehabt habe im Team Taekwondo mit Levente Bertalan damals. Mhm. Der ist,
guter Typ.
Genau, der war wirklich die absolute Spitze, was man im österreichischen Kickboxsport gehabt hat, besonders im Leichtkontakt, aber auch im Vollkontakt und andere Disziplinen. Und ja, da habe ich die Chance gehabt, dann zu trainieren und das habe ich dann auch gemacht. Und gegen Ende vom Bachelor, da war ich schon halbwegs erfolgreich im Kickboxen, da habe ich dann eine große Bachelorarbeit begonnen, im Bereich Biomechanik, also 3D Motion Capturing Analyse. Und da ich schon relativ viel international unterwegs war, habe ich dann mit einigen Top-Athleten diese Untersuchung durchführen können. Und so hat irgendwie meine Liebe zu der Biomechanik bzw. zur Forschung generell begonnen. Und ja, dann habe ich eine große Studie mit 44 Probanden aus 8 Nationen und darunter 10 Weltmeister gehabt, was, wie du weißt, im Sport relativ außergewöhnlich ist. Und
ja,
ich habe halt das Glück gehabt, wir haben viel Daten gehabt, wir haben viel gute Sportler gehabt, also eine gute Stichprobe insgesamt. Und dadurch haben wir viel auswerten können. Und das hat mich nachher die nächsten Jahre verfolgt, würde ich schon sagen.
Muss ich dazu sagen, bei der Studie habe ich gedacht, einen Teil ein bisschen mithelfen, so als Praktikum für die Uni.
Genau, da haben wir am Ende der, oder beziehungsweise in meinem Masterstudium,
ja, genau, war das schon. Irgendwo da dazwischen.
Hast du nachher unterstützt, das kann ich mir auch noch erinnern. Da haben wir uns kennengelernt.
Ja. Wobei ich es nur gemacht habe, weil es Kampfsport war und ich habe so keine Ahnung von Biomechanik oder Mathe oder Zahlen oder Rechnungen.
Ja, das kommt, wenn man es muss.
Ja, stimmt. Aber es war spannend.
Ja, voll. Nein, es war wirklich, also es hat dann auch, dieser Datensatz hat sich eigentlich durchgezogen bis zur Hälfte von meiner Dissertation.
Ja.
Aber ich meine, da kommt noch einiges dazwischen. Also dazwischen habe ich noch eine Firma gegründet für Forschung und Entwicklung im Kampfsport. Und dort habe ich angefangen, einen schlagkraftmessenden Boxhandschuh zu entwickeln.
Das ist cool, weil die Jungs wollen immer wissen, wie stark haue ich rein.
Ja, genau. Genau, es ist der Hau den Lukas,
ja,
das Äquivalent für wirkliche Kampfsportler, ja. ist dieser Boxhandschuh geworden. Und dafür haben wir Förderung gekriegt von der AWS und die hat uns über 3-4 Jahre rüber gerettet. Und parallel dazu habe ich meine Doktorarbeit angefangen und die Doktorarbeit war nicht mit dem Handschuh.
Ja.
Also das habe ich damals nicht verbunden, sondern das war ein anderes Projekt, beziehungsweise das Ende davon war ein anderes Projekt, was ich vorher gestartet habe. Die Doktorarbeit an sich war Kick-Analyse im Pointfighting-Kickboxen. Der Vorteil daran, also vielleicht zum Pointfighting, das, wie du weißt,
ja.
ist es eine Disziplin vom Kickboxen und ja. Ist am ehesten äquivalent zum WKF-Karate. Also da wird nach jedem Punkt abgebrochen, die Wertung gesagt und dann weitergekämpft.
Also ein großer Unterschied ist zu allen anderen Kampfsportarten, wo es einfach genau. weitergeht, bis jemand
genau.
halt...
Genau, ja. also es ist ein bisschen wie beim Fechten auch
genau,
oder so.
Ja.
Und dadurch hat man in der Analyse für diese Disziplin einige Vorteile, weil es ist halt Ärger wie in alle anderen Disziplinen ist die Schnelligkeit und auch die Taktik und auch die präzise Technik notwendig, damit man trifft, weil man kann dann nicht nachschlagen oder ja. können schon, aber dann wird man halt verwarnt.
Ja.
Und dadurch hat man nicht die Möglichkeit dann aufzuholen. Das heißt, man muss eine optimale Technik schlagen und dadurch ist halt dieser Fokus da. Und das war der Aufhänger dann, abgesehen von meiner persönlichen Vorliebe, dass ich es in dieser Disziplin mache.
Das kann man super vergleichen mit anderen.
Genau, ja. genau. Man kann relativ viel ableiten davon dann. Und eines, oder beziehungsweise, ja, vielleicht komme ich ein bisschen zu den Inhalten. Ich habe dann während der DIS vor allem relativ viel Modelle entwickelt eigentlich. Das war der erste Teil meiner DIS. Da habe ich ein Modell für Beweglichkeit während der Kick-Ausübung mir angeschaut und ein anderes Modell für Stabilität und Balance.
Mhm.
Und da sind sehr interessante Ergebnisse rausgekommen. Also bei der Beweglichkeit ist, to be honest, ein Nun-a-Net-Ergebnis.
Ja.
Also man muss natürlich Kraft und Beweglichkeit im Hüftbereich haben, um gut kicken zu können.
Ja.
Genau, das ist, wie gesagt, ein bisschen ein Nun-a-Net-Ergebnis, aber es ist halt eins von den ersten Papers, was das belegt haben in diesem Ausmaß. Und bei Balance bzw. Stabilität hat sich herausgestellt, dass bessere Sportler während der Technikausübung zugunsten der Distanzüberwindung weniger im statischen Gleichgewicht, also stattdessen im dynamischen Gleichgewicht sind und dadurch halt eben mehr Distanz überwinden können.
Weil sie einfach sich so viel bewegen,
ja, die kleinen Bewegungen. Nein, im Endeffekt, also die Stabilität ist, haben wir definiert als das Lot des Körperschwerpunkts, ob das nahe der Unterstützungsfläche ist, also nahe dem Standbein. Und bessere Athleten, da war das Lot des Körperschwerpunkts wesentlich weiter weg
ja.
Zwischen der Übung, natürlich dann während dem Treffer wieder nicht mehr, aber zwischen der Übung relativ weiter weg. Das heißt, die haben halt mehr riskiert quasi bei dieser Übung, also riskiert im mechanischen Sinn, weil wenn das zu weit weg wäre, würde man ja umfallen.
Ja.
Und dadurch haben sie aber natürlich mehr Distanz überwinden können und auch mehr Impuls am Ende generieren. Genau. Beziehungsweise übertragen. Das war eine sehr interessante Aussage, was natürlich auch mit Kraft zusammenhängt, weil wenn ich ich muss Kräfte aufwenden, um im dynamischen Gleichgewicht zu bleiben und nicht umzufallen.
Ja.
Und das bedeutet wiederum, dass eben diese Kraft im Hüftgelenk wieder ganz essentiell ist.
Wie kriegen denn das jetzt ein Sportler, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, hey, das brauche ich für meinen Kampf, wie trainieren wir denn das?
Genau, also einerseits, ich bin immer Fan der spezifischen Ausübung, das heißt einfach im Maximalbereich kicken, ist die einfache Aussage dazu.
Das heißt einfach am Boxsack stehen und hau rein 30
Minuten. Genau. Am maximalen Bewegungsausmaß diese Übungen machen. Oder es gibt zum Beispiel, weil ich da Ballettschuhe im Hintergrund sehe.
Senior Ballett.
Ja, das habe ich jetzt vermutet. es gibt auch im Ballett gibt es zum Beispiel eine Übung, soweit ich weiß, also ich bin da jetzt kein Fachmann.
Aber, ich werde da gleich sagen, ob es stimmt oder nicht.
Aber im Endeffekt gibt es eine Übung, soweit ich weiß, wo man auf die Stange den Fuß hebt und danach immer versucht, von dieser Stange bei einer maximalen Höhe das Bein wegzuheben wieder nach oben. Das ist so eine Übung, die ich zum Beispiel empfehlen würde. Aber, also, und, also das für Kraft natürlich. Ja. Der Vorteil ist auch, wenn man solche Übungen, also Krafttraining im maximalen Bewegungsumfang macht, dann hat man einerseits verschiedene Körperreflexe und andererseits physiologische Effekte davon. Mhm. Die Körperreflexe, da gibt es zwei unterschiedliche, die werden auch in den PNF-Trainingsmethoden erwähnt, also für die Zuhörer, das heißt propriozeptive neuromuskuläre Faszialisation.
Ich habe jetzt nachdenken müssen, weil ich habe schon so gehört im Studio.
Genau.
So folgt's mir.
Aber ganz einfach, das hat mit Anspannen und Entspannen zu tun. Ja. Das heißt, wenn ich einen Gegenspieler eines Muskels, den ich dehnen möchte, anspanne, möglichst intensiv, also in der maximalen, im maximalen Bewegungsbereich, spanne ich den Abduktor zum Beispiel an, dann lässt automatisch der Adduktor, den ich dehnen möchte, ein bisschen lockerer, weil sonst wäre ja keine Bewegung im menschlichen Körper möglich. Das Ganze nennt man reziproke Hemmung. Das ist einer dieser Reflexe. Der zweite ist die autogene Hemmung. Das ist, wenn man im maximalen Bewegungsbereich den Muskel, den man dehnen möchte, anspannt, also nicht mehr den anderen, sondern den man dehnen will, anspannt und dann wieder locker lässt, dann lässt er automatisch weiter locker. Und der dritte Effekt, der physiologische Effekt ist, man ist draufgekommen, dass man bei Krafttraining im vollen Bewegungsumfang eine serielle Hypertrophie erreichen kann. Das heißt, Muskelfasern werden in Serie, also, oder longitudinale Hypertrophie heißt es auch, Muskelfasern werden in Serie eingelagert. Das heißt, der Muskel wird physiologisch länger. Das ist vor allem bei exzentrischem Training, also Krafttraining im vollen Bewegungsumfang, aber auch bei konzentrischem möglich. Also das ist noch relativ neu, also so in den Nullerjahre ist das so ein bisschen dieser Trend aufgekommen. Und es gibt da noch nicht viel Studien dazu, weil es natürlich nicht so leicht ist, das zu messen.
Ja.
Aber ein paar gibt es eben, zum Beispiel Fatours war eine, irgendwann Mitte der Nullerjahre,
glaube
ich, war die. Und der zweite Teil meiner Diss, hat sich damit beschäftigt, ein Trainingsgerät dafür zu entwickeln. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe das Glück gehabt, ich habe ein Côte d'Hôtel machen können. Das ist so eine Zusammenarbeit zwischen der Uni Wien und dem RMIT in Melbourne.
Mhm. Wo du dann auch
wo ich dann was studieren
habe. Was, genau, ein halbes Jahr
in Melbourne warst, gell?
Ja. Wow, Wahnsinn.
War super.
Das müssen wir uns danach dann erzählen.
Genau. Nein, aber also kann man auf jeden Fall empfehlen. Also jeder, der die Chance hat, geht ins Ausland, macht mal eine Zeit dort.
Voll.
Und Australien ist halt besonders sehr cool.
Nice. Und dort hast du den zweiten Teil von deiner Dissertation gemacht.
Genau, und das Interessante war das, was ich am Anfang nicht gewusst habe, ist, ich habe ja in Österreich Sportwissenschaften ganz regulär studiert, und also ein bisschen mit Management und so weiter, und, aber im Endeffekt Sportwissenschaften. Und bei dem ganzen Papierwerk, das ich da ausfüllen habe müssen, habe ich mich, wie es so ist, nicht auskennt wirklich, weil es war nicht nur in einer anderen Sprache, sondern auch Unispezifika in der NI. So habe ich das einfach mehr oder weniger unterschrieben und bin dann vor Ort angekommen und wollte mir die Studierendenkarte abholen. Und dann fragt mir die Dame dort so, ja, was studieren Sie oder in welcher Abteilung sind Sie? Und ich sage, ja, Sportwissenschaften, dann schaut sie mich so an und sagt, es gibt keine Sportwissenschaften am RMIT. Und dann bin ich draufgekommen, dass Biomechanik, also mein Hauptfach, halt zu Engineering gehört dort, also Mechanical and Manufacturing Engineering.
Oh mein Gott, das wäre mein Untergang, ich wäre schon wieder heimgeflogen.
Ja, ich habe es dann schwer gehabt, also die ersten 3 Monate habe ich dann damit verbracht, dass ich mir dieses Thema umschreibe.
Nein.
Ja. Und habe es halt Engineering-konform gemacht. Und dann habe ich einen Doktor in Engineering gemacht, ohne es jeden studiert zu haben.
Was für ein Pech.
Ja.
Oh mein Gott.
Na, war vor Ort recht stressig, aber im Nachhinein war es recht cool. Aber zurück zu das. Ich habe dann damals das Thema umschreiben müssen und dann habe ich einen Teil eingebaut, der im Endeffekt, wo es um ein Trainingsgerät für genau diese Anwendung geht, also das ich vor ein paar Jahren früher patentieren lassen habe, aber nie gemacht habe.
Die Zuhörer, die draußen, das ist ein Trainingsgerät, wo man die Hüfte am besten dehnen kann, gell?
dehnen und kräftigen, genau. Mhm. Also im Grunde handelt es sich um ein Sportgerät, wo man auf zwei Slides steht. Die sind entlang einer Schiene befestigt. Die Slides sind isokinetisch, also geschwindigkeitskonstant gebremst. Also das heißt, ganz einfach, egal wie viel Kraft man aufwendet, es geht mit einer gewissen Geschwindigkeit, bewegt sie sich dann. Ja. Das hat den Vorteil, dass man wenig Mindestkraft braucht, um es zu bewegen und so viel Kraft aufwenden kann in jedem Gelenkswinkel, wie man aufwenden kann. Ist bei solchen Übungen, wo halt viel Gelenke, vor allem das Kniegelenk, seitlich und so weiter belastet wird, ein großer Vorteil, weil dadurch werden die Peak Forces dort im Gelenk nicht so hoch oder die Momente im Gelenk nicht so hoch oder nur so hoch, wie man es selber verträgt, weil man das selber sehr gut steuern kann dann. Und außerdem brauche ich dann keine Einstellung für Gewicht haben, was auch ein Vorteil war. Und dieses Trainingsgerät haben wir getestet, eine Trainingseinheit nur, weil damals war Covid-Zeit, die wir alle schon gut verdrängt haben, hoffentlich.
Zum Glück.
Ja, voll. Und da haben wir eine Trainingseinheit getestet und ich habe ja vorher kurz von diesem CRAC, also Contract Relax Agonist Contract Methoden, also diese PNF-Methoden, gesprochen und es gibt Studien, wie viel bei einer Trainingseinheit, wie viel sich da verbessert und das sind so im Durchschnitt zwischen 3 und 4 Grad.
Was viel ist.
Genau, das ist eigentlich sehr viel und mit dem Training von meinem Beweglichkeitstrainer oder Flexitrainer, wie ich ihn genannt habe, haben wir ca. 11 Grad Durchschnitt verbessert. Also das Ganze geht in Querspagat und beide Seiten Längsspagat.
Habst du noch ein paar Gewichte drauf gehabt? Ha?
Nein.
Damit du auf die 11 Dings kannst.
Nein, das Interessante war, also der Grund ist wahrscheinlich, weil die Übung extrem ist. Also ich muss dazu sagen, die erste Version dieses Trainingsgeräts hätten wir auch nicht dann für Trainingsstudie nutzen können, haben wir damals noch nicht gewusst. Aber im Endeffekt der Grund ist, wir haben das, also ich wollte damals nichts mit Strom haben in dem Gerät, also nicht anschließen müssen in der Steckdose. Und deshalb habe ich das Ganze hydraulisch gemacht. Der Nachteil ist aber, auch wenn es isokinetisch ist, also geschwindigkeitskonstant, braucht man bei der Hydraulik eine relativ hohe Mindestkraft.
Ja.
Und dadurch ist das Trainingsgerät mehr zum Foltergerät geworden.
Es gibt sowieso schon Foltergeräte, die man
wird. Ja, genau. Gern. Und das ist noch schlimmer, wie ich das vorstelle. aber der Vorteil wiederum war, dadurch ist das eine relativ extreme Bewegung geworden und der Vorteil von extremen Bewegungen ist, sie bringen meistens relativ viel
gute Ergebnisse.
Genau. Und wir haben einen Probanden gehabt zum Beispiel, der hat sie im Querspagat um 37 Grad verbessert.
Hat der davor noch nie gedehnt wahrscheinlich?
Das sind alles Kickboxer gewesen, aber er war halt einer von den weniger Gedehnten am Anfang. Und plötzlich ist er ziemlich genauso weit runtergekommen wie ich. Also der war so im gefühlten 90-Grad-Winkel, ich weiß nicht auswendig, aber so, der ist halt so da gesessen im mehr oder weniger 90-Grad-Winkel und auf einmal ist er runtergekommen, so weit wie ich.
Auf 180.
Nicht ganz, aber naja, also es war ein Gefühl, er hat vorher schon 120, 130 oder so gehabt und dann ist er halt fast ganz runtergekommen.
Wahnsinn.
Und also es war eh schwer dann zu erklären eigentlich, weil in der Literatur ist dafür kein Beispiel.
Ja.
Und unsere Vermutung war einfach, er hat sehr starke Faszienverklebungen gehabt, die sich dann durch diese extreme Übung aufgelöst haben.
Ja.
Aber wir haben sogar wirklich gut gedehnte Probanden dabei gehabt, die sich auch noch bis zu 3-4 Grad verbessert haben und die teilweise besser gedehnt waren wie ich damals. Und selbst bei denen hat es noch funktioniert, also insgesamt war es wirklich erfolgreich und jetzt versuchen wir das Gerät parallel zu meiner jetzigen Tätigkeit, versuche ich das umzurüsten auf elektrisch, damit wir eine Trainingsstudie daraus machen können, weil natürlich ist es viel interessanter, wie viel sie über 6 bis 8 Wochen dann verbessert und wie permanent das bleibt, aber das haben wir halt damals nicht testen können.
Das glaube ich.
Genau.
Das ist so spannend. Du warst die Kummers aus der Uni, ich verstehe das, ich weiß, was du da redest. Für viele Zuhörer da draußen raucht wahrscheinlich schon der Schädel von den ganzen Wörtern, die es noch nie gehört haben. Aber PNF, bleiben wir vielleicht noch ein bisschen dabei für alle Kämpfer da draußen. Beim Dehnen, ist das nicht eins von den besten Methoden für Kampfsportler?
Genau, also grundsätzlich ist es nicht nur für Kampfsportler, sondern generell als glaube ich, die effektivste Methode beschrieben worden in einigen Studien. Die haben es halt natürlich immer untereinander mit verschiedenen Methoden verglichen. Und der Vorteil ist halt, es hat eine gewisse Kraftkomponente auch. Das heißt, es ist ja nicht nur, also alle Kampfsportler unter den Zuhörern haben sicher schon mal gesehen, dass wo Leute gibt, die hyperflexibel sind, aber trotzdem nicht kicken können. Also es ist auch eine große Kraftkomponente dabei. Das tut sich zwar teilweise ein bisschen abgleichen, also umso mehr Kraft man bei den Abduktoren hat, umso beweglicher ist man meistens. Mhm. Aber es gibt natürlich Ausnahmen und da ist halt auch der Unterschied zwischen Mann und Frau oft ein großes Thema, weil Männer meistens einen höheren Muskeltonus haben und Frauen dafür mehr Flexibilität oder Beweglichkeit. Und dadurch haben sie einfach unterschiedliche Voraussetzungen und für manche Sachen ist das eine besser und für manches das andere, was auch sehr spannend ist. Aber ja, wie gesagt, PNF ist so die erfolgreichste Dehnmethode meines Wissens am Markt.
Was ich damals gelesen habe, auch schon ein paar Jährchen her, aber für die Leute draußen, die das ausprobieren möchten, zum Beispiel, wenn du jetzt am Boden sitzt, die Beine auseinander und dann tust du deinen Oberschenkel anspannen und dann danach nochmal reindehnen auf beide Seiten. Immer die Seite, wo du gerade angespannt hast, da dehnst du dann rein.
Genau,
und das also, ist halt die Art.
Also halt in beide Richtungen anspannen, das heißt, man versucht zuerst einmal die Adduktoren anzuspannen in der maximalen, also die Innenseite der Oberschenkel, dann locker zu lassen, reindehnen und dann versucht man, was viel schwieriger ist, also kommt auf die Übung drauf an, aber dann versucht man die Abduktoren nur anzuspannen, zum Beispiel jeweils ein Bein vom Boden wegzuheben, was ganz schwierig ist oder fast gar nicht geht, wenn man schon weit unten ist, aber der Versuch reicht im Endeffekt, damit man die Muskeln anspannt und dann wieder in die maximale Dehnung geht. Das ist so das Grundprinzip dieser Methode.
Ja. Kommen wir zum Alex. Was hast du mit ihm genau gemacht, Alexander Rakic? Ich bin auf der Uni damals gesehen.
Ja, genau.
Was habt ihr da ausprobiert?
Ich habe zwischendurch das Glück gehabt, also jetzt momentan, eigentlich offiziell bin ich, glaube ich, noch immer im Trainerteam vom Alexander. Ich habe nur momentan beruflich sehr viel zu tun. Jetzt ist es ein bisschen eingeschlafen, aber ich habe die Chance gehabt, mit ihm ein bisschen zu arbeiten und ein paar Analysen zu machen. Eins davon ist online. Wenn man mich googelt, findet man das irgendwo auf YouTube. Oder noch besser, wenn man ihn googelt.
Ja. und Biomechanik dazu schreibt.
Genau, und Biomechanik dazu schreibt. Also wir haben zwei Videos online. Eins davon, da geht es um biomechanische Analyse im Kicken. Also da schauen wir uns verschiedene Aspekte an, wie er kickt. Also einer von seinen, ich würde sagen, Signature Moves, wo er zuerst der vordere Gerade schlägt und dann mit dem hinteren Halbkreis mit viel Distanzüberwindung angreift. Ja. Und da haben wir uns ein paar Key-Elemente angeschaut und dann diskutiert, wie er den noch verbessern kann. Weil egal wie gut eine Technik ist, man kann sie immer verbessern. Ja. Und das andere war, da ist eben um den Schlagkraftmessen Boxhandschuh gegangen.
Haben wir ausprobiert.
Genau, ja, da haben wir die Vorstufe unserer jetzigen Studie, die wir an der Uni Wien machen, die kampfsportspezifische Leistungsdiagnostik gemacht oder die boxspezifische Leistungsdiagnostik. Und da haben wir uns, das war nur die Vorstufe, da bei ihm haben wir uns mehr wirklich auf die Schlagkraft konzentriert und geschaut, welche Aspekte, dass man auch da noch verbessern kann. Und ja, inzwischen sind wir schon einige Stufen weiter, aber wie gesagt, da habe ich die Forschung momentan so sehr beschäftigt, habe ich weniger Zeit für meinen Trainer da sein, was ich schade finde, aber ja, wird sich schon wieder ergeben.
Ja, das stimmt. Ich habe damals das ein bisschen miterlebt mit dem Boxhandschuh, wo ihr die Schlagkraft messt. Ich glaube, ich habe es im Gym 23 auch durch Michael Gunitzberger ein paar Probanden gehabt. Damals, glaube ich, war das Problem, dass der Boxhandschuh vorne die Platte hat man gespürt beim Reinhauen. Das war ein bisschen, wie schaut es jetzt aus? Wie geht es im Boxhandschuh? Ist er schon ausgereift? Kann man es bald kaufen?
Jein. Nein. Grundsätzlich ja. Das Thema war natürlich sehr, sehr prägnant.
Ist es schwierig, etwas zu entwickeln, wo du...
Irrsinnig schwierig, ja,
wo genau. Wo du nicht gerade die Hand brichst, wenn du reinhast.
Genau, also wir haben damals mit verschiedenen Partnern zusammengearbeitet und die haben wir dann nach und nach herauskaufen müssen zu dem Zeitpunkt und haben dann selbst weitergemacht. Also wir haben, also was ich noch nicht erklärt habe, mein Werdegang ist nachher noch weitergegangen. Nach meiner Dist habe ich die Förderung war aus, es hat Covid begonnen. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind wir nachher in eine sehr schwierige Lage gekommen, weil Supply Chains haben nicht mehr funktioniert. Es war generell, das Geld war aus an sich. Jetzt haben wir einen Partner gesucht eigentlich und da sind wir zufällig, oder ja, semi-zufällig, zum Professor Thomas Grechenig gekommen, der Geschäftsführer der RISE, also Research Industrial Systems Engineering. Und das ist eine große IT-Firma, die zum Beispiel die Software für die E-Card gemacht hat oder diesen Connector. Also so eher große Government-Aufträge macht, aber auch unter anderem die Sports-ID. Die Sports-ID, für die, die es noch nicht kennen, ist ein Akkreditierungssystem für Sportarten. Und dadurch hat das irgendwie ins Portfolio dann doch gepasst. Und ja, ich habe mich gut mit dem Professor Grechenig damals verstanden. Und dann haben wir entschieden, dass er quasi oder dass die RISE dieses Projekt übernimmt, das ganze Handschuhprojekt. Und mich haben es mit übernommen. Ja. Und ich habe jetzt die tolle Gelegenheit, dass ich einerseits in der Forschung arbeiten darf an der TU. Da leite ich so meine eigenen zwei Forschungsgruppen, die im Bereich Sporttechnologie, also vor allem Informatik, sind. Und parallel dazu bin ich Projektleiter in der Informatik für verschiedenste Projekte, also unter anderem den Handschuh, aber auch andere Projekte. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, wieder mal viel zu lernen, wieder mal ein anderes Fachgebiet zu nutzen. Wieder zurück zum ursprünglichen Punkt, dem Boxhandschuh. Da haben wir nachher die Partner nach und nach rausgekauft und haben dann selber angefangen zum Entwickeln. Und jetzt sind wir, also das hat dann natürlich eine Zeit in Anspruch genommen. Also wir haben alles wieder von Scratch gemacht, von der Elektronik angefangen, über das Sensor-Pad, auf das du referenziert hast, und den Schaum auch, also den Boxhandschuh-Schaum. Und das alles haben wir noch mehr oder weniger von Anfang an neu aufgebaut und optimiert. Und jetzt sind wir endlich nach einer sehr langen Durststrecke für meine Seele, haben wir endlich in den finalen Zügen der Entwicklung. Das heißt, in den nächsten paar Monaten werden wir mit einem MVP, also mit einem Startprodukt, fertig sein.
Cool.
Und dann im Laufe des Jahres, also jetzt kommt noch in die Phase natürlich, wo wir uns wieder Partner suchen für Vertrieb und so weiter. Da sind wir schon in sehr, sehr engen Abstimmungen, aber grundsätzlich werden dann Verträge ausgehandelt und je nachdem, wie das mit den Verträgen und mit den Lieferketten dann zusammenpasst, werden wir dann hoffentlich im Laufe dieses Jahres an den Markt gehen.
Sehr cool, ich bin schon sehr gespannt. Muss man das sagen, sobald es draußen ist?
Natürlich, du bist die Erste.
Ja, ich werde den Jungs allen sagen, bitte die Mädels da draußen. Nee.
Nicht, dass ich das schon jemals anders gesagt habe, falls ihr zuhört, natürlich seid ihr die Erste.
Ja, stimmt. Genau. Und der Alex wahrscheinlich auch, der wird wahrscheinlich das auch ausprobieren.
Natürlich, der wird auch ein paar bekommen. Ja. Und dann, wie gesagt, der nächste Schritt wird dann die Leistungsdiagnostik sein, was für die Zuhörer auch noch sehr interessant ist. Und ich arbeite ganz viel im Bereich Plattformen, Sportplattformen und also ganz eng jetzt mit der VACO auch zusammen und mit anderen Verbänden, auch Boxen und so weiter. Und da sind wir in unterschiedlichen Stadien von wirklich neuen, coolen Entwicklungen.
Und bist dort im politischen Bereich auch tätig, wie wir davor geredet haben?
Ja, dieses Glück habe ich auch gehabt. Ja, ich habe den Wiener Landesfachverband im Kickboxen übernommen von meinem Trainer, vom Levente Bertalan, der das vorher übernommen hat der das vorher gemacht hat. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, auch innovativ tätig zu sein und das Ganze zu verbessern. Und zudem bin ich auch irgendwie in einigen Kommissionen in der WAKO, also im Weltverband, im Kickbox-Weltverband. Und da versuche ich auch, den Innovator zu geben.
Ja.
Und mit meinen Ressourcen, die ich jetzt auch habe, natürlich, also sowohl in Forschung, im Prototypenbereich, als auch mit der RISE und auch anderen Partnern der RISE und so weiter, versucht man halt da wirklich einiges zu verbessern und einfach zu optimieren.
Die einen Plattformen, wo du davor ein bisschen was erwähnt hast, ist das auch diese E-Learning-Plattform für Kampfsportler,
die da dazu Ja, da gibt es, also da einiges gibt es da in die Richtung. Also ein interessantes E-Learning-Projekt ist für Schiedsrichter zum Beispiel. Mhm. Also wir haben für Coaches auch was, das wird aber jetzt gerade neu aufgebaut und wahrscheinlich direkt irgendwie in die WAKO integriert, aber da sind wir nur am Anfang der Gespräche. Früher war das so ein eigenständiges Produkt mit Australien gemeinsam, was wir geführt haben, aber das haben wir jetzt ein bisschen aufgegliedert und werden wir sehen, wie wir da weiter verfahren. Das wird sich in den nächsten paar Monaten ergeben. Und ganz interessant ist das Schiedsrichtersystem, weil wir haben eigentlich ein Serious Game. Also Serious Game ist immer ein Spiel, was einen funktionellen Hintergrund hat. Entschuldigung. Einen funktionellen Hintergrund hat. Und dieses Spiel funktioniert im Grunde so, dass zuerst wird im Hintergrund werden Kampfsituationen vorbereitet. Mhm. Also das tut ein Head Referee, schaut sich in Zeitlupe Kampfvideos an, die er selber hochlädt und bearbeitet die dann. Das heißt, der gibt den genauen Zeitpunkt und die genaue Anzahl und Höhe von Punkten an, markiert die dann auch noch, damit es ein bisschen besseres Feedback gibt. Und diese Situationen kann nachher ein anderer Schiedsrichter oder Trainee in Echtzeit quasi, Echtzeit ist das falsche Wort, in normaler Geschwindigkeit kann er dann scoren und dann im Anschluss sieht er sofort, wie gut oder schlecht er war, also was die richtige Situation oder die richtige Entscheidung gewesen wäre. Und dadurch hat er die Chance, sich halt selber daheim zu verbessern, weil das Problem ist natürlich, dass Schiedsrichter, also selbst die Weiterbildung von Schiedsrichtern im Kampfsport basiert natürlich nur auf die Turniere, also die praktische, also ich rede jetzt nicht vom Regellernen und so weiter, die praktische basiert hauptsächlich auf Turnieren, nicht vollständig, aber das ist immer mit Anfahrt, das ist immer mit viel Zeit und viel Geld verbunden. Und da wollte man einfach eine Abhilfe schaffen, damit Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen die Chance haben, sich selbst weiterzubilden und nicht dafür viel Geld auszugeben.
Das ist eine coole Idee, ehrlich gesagt. Du kannst daheim sitzen und dir die verschiedenen Situationen anschauen von einem Kampf, weil du kriegst das ja nur durch Erfahrung. Und wenn du alle zwei Wochen einmal bei einem Kampf einmal dort Schiedsrichter bist, kannst du es auch nicht so viel lernen.
Genau.
Aber dort hast du urviel auf einmal zum Lernen. Das ist cool.
Genau, das ist die Chance und dadurch wollen wir halt, wie in allen meinen Sachen, wie halt die Qualität vom Status quo verbessern.
Ja.
Und das ist eine Chance und wir haben dazu sogar schon ein Paper publiziert. Also da haben wir das Spiel schon mal eingesetzt bei der österreichischen Kickbox-Staatsmeisterschaft und die Ergebnisse dann verglichen mit den Runden, den finalen Rundenergebnissen von der Weltmeisterschaft in der Türkei, ich weiß jetzt nicht, das war vor 3 Jahren, glaube ich. Da haben wir gemeinsam mit einem türkischen Wissenschaftsteam gearbeitet und da sind ähnliche Ergebnisse rausgekommen wie jetzt im Real Life. Das heißt, wir vermuten, dass es relativ gut übertragbar wäre.
Ja.
Und da ist es halt auch so, eine Trainingsstudie ist natürlich relativ viel Aufwand, wollen wir aber jetzt dann demnächst angehen. Also da habe ich vor kurzem auch Gespräche mit der Frau Francesca Falsoni, also vom Vaco Board und mit anderen geführt, wo wir in die Richtung gehen könnten. Und da schauen wir, dass wir das in Zukunft alles auch verbessern.
Ja, wie ist es so, wenn du versuchst, in Österreich in der Wissenschaft für Kampfsport etwas zu forschen? Ist das etwas, wo du sagst, das geht eh schnell durch, oder musst du jedes Mal erklären, weil es Kampfsport ist, oder sind die Leute eh sehr interessiert und möchten nochmal was anderes haben?
Ich würde sagen, eigentlich ist es relativ einfach, weil
sonst keiner macht.
Ja, einerseits, weil es sonst keiner macht, genau, und andererseits, weil es keine Domänen sind, wo relativ viel Leute Einfluss nehmen wollen, um es
nett zu formulieren. Und weil sie sich ja nicht
auskennen. Genau. Und
das ist echt cool.
Dadurch hat man eigentlich relativ viel, oder ich vielleicht habe auch noch das Glück gehabt. Ich habe immer auch mit meinen Mentoren, also wissenschaftlichen Mentoren, also früher der Professor Batzer. Oder der Professor Dabnitschki in Australien oder jetzt der Professor Grechenik an der TU Wien. Also ich habe immer das Glück gehabt, dass die Professoren eigentlich sehr mir sehr viel freie Hand gelassen haben. Und dadurch, der Nachteil dahinter ist natürlich, man muss sich dann auch alles selber organisieren.
Aber ist Uni prinzipiell.
Genau.
Das ist
genau.
Nichts Neues bei der Uni.
Genau. Nur es ist halt ein bisschen leichter, das Ganze mit Sportstudenten zu machen, ja, als Kickboxer aus verschiedenen Ländern zu holen.
Ja.
Aber wie gesagt, eigentlich waren immer alle offen und die Domäne ist halt wissenschaftlich nicht so stark belegt. Also es gibt wenige, aber die sehr stark sind. Aber es gibt jetzt nicht die ultimative Menge wie jetzt im Fußball oder anderen Disziplinen. Somit habe ich eigentlich immer relativ gut selbstständig und erfolgreich erforschen können.
Ja.
Und das zieht sich halt jetzt weiter, weil dadurch, dass ich halt eigentlich dann meine Bachelorarbeit schon publiziert habe, habe ich dann auch ein bisschen Unterstützung gekriegt für die anderen Themen.
Ja.
Und das hat sich dann alles einfach so weiterentwickelt und dadurch, also ich habe das Glück gehabt, dass einfach alles irgendwie ein bisschen ineinander gegriffen hat. Das eine war meine sportliche Karriere, das hat gut funktioniert, dadurch habe ich viele Leute kennengelernt, international, und ich bin halt einer, der gerne mal blöd daherredet und somit kennen mich die Leute schnell. Und dadurch habe ich auch viele Freundschaften geschlossen und die sind dann hergekommen auf Eigenkosten und haben da mitgemacht. Und dadurch habe ich gute Daten gehabt, dadurch habe ich gut publizieren können und dadurch habe ich nachher auch die Möglichkeit gehabt, für andere, also diese Ressourcen für andere Sachen abzuziehen und eben auch für meine Entwicklungen, also im Bereich Boxhandschuhe, im Bereich Flexi-Trainer und so weiter. Und dadurch bin ich dann auch wieder von anderen Leuten gesehen worden und dadurch habe ich dann wieder neue Wege gefunden und dadurch bin ich hingekommen, wo ich jetzt bin.
Voll cool. Und wie du schon gesagt hast, du warst auch sportlich eigentlich sehr erfolgreich mit dem Team, Vize-Weltmeister. Kannst du dich noch ein bisschen an die Zeit erinnern? Aktiv im Team? Erzähl einmal vom Vize-Weltmeistertitel.
Oh ja. Das war in Ungarn 2017 bei der Weltmeisterschaft. Eben. Das ist ja Vize-Weltmeister. das war ein tolles Erlebnis. Also es hat meine sportliche Karriere gekrönt. Also ich habe vorher schon einige Erfolge gehabt, aber WM und EM waren nie so mein... Für mich war immer das Problem, ich habe da zu viel Zeit gehabt, nachzudenken, weil da hast du ja maximal einen Kampf am Tag.
Ja.
Das war für mich nicht förderlich, weil da habe ich, kennt man vielleicht das How I Met Your Mother, die Yips kriegt. Und also überanalysiert im Endeffekt. Und dadurch habe ich oft bei WMs und EMs nicht meine Leistung abrufen können. Im Team war es aber dann anders, weil da habe ich das Ganze für die Gruppe halt gemacht. Also Teamwettbewerb im Pointfighting ist, also da kämpft man im Endeffekt, damals noch was zu viert, also drei Männer und eine Frau ist Team damals gewesen, jetzt hat sich das ein bisschen geändert, und gegen andere drei Männer und eine Frau. Und da zählt halt die Gesamtleistung aus allen vier Kämpfen. Also die Frau kämpft natürlich immer gegen die Frau und die Männer kannst du stellen, wie du möchtest. Also ja. Einer stellt immer und einer setzt dazu, also eine Mannschaft. Und ich habe damals, also bei der WM damals, haben wir insgesamt vier Kämpfe gehabt, glaube ich. Zuerst waren wir gegen Belgien, wenn mich nicht alles täuscht. Das haben wir relativ klar gewonnen. Danach hätte ich mir nicht gedacht, dass wir das gewinnen. War es gegen Deutschland. Mhm. Da haben wir, also das war einer von den Überraschungsmomente, die wir damals gehabt haben. Die haben wir relativ knapp gewonnen dann, aber ja, das war taktisch sehr, sehr stark, haben wir das gemacht, muss ich sagen. Und dadurch haben wir das große Deutschland besiegt. Also
cool, das ist immer das Schönste,
ja, natürlich,
wenn man Deutschland besiegt.
Das war eigentlich, egal wo. Wie du sagst, das war eigentlich unser Highlight. Nein, war es nicht eigentlich, aber es war ein Highlight. Danach haben wir gegen Griechenland gekämpft, das haben wir wieder relativ klar gewonnen und das Finale war dann gegen Ungarn. Ungarn ist so im Pointfighting, vor allem damals, also ist jetzt nur stark, aber vor allem damals war es nahezu unschlagbar.
Ja, hat man gemerkt. Ja.
Genau. Und wir haben dann, glaube ich, um 6 Punkte oder so verloren. Wir haben aber einen damals noch Newcomer gehabt, also einen relativen Newcomer im Team gehabt, den Johannes Weninger. Und der hat dann gegen den stärksten Ungarn kämpfen müssen, den Scholt Maradi, den 10-fachen Weltmeister. Und wenn dieser Kampf nicht gewesen wäre, dann wären wir eigentlich ziemlich unentschieden rausgegangen. Aber ja, ich meine, also kein, also er hat eine super Leistung gemacht, er hat nur 6 Punkte verloren. Er hat nur 6 Punkte verloren gegen den, also der Scholt Maradi war immer mein Gegner, weil wir in derselben Gewichtsklasse damals noch waren. Und ich habe ein, zweimal ganz knapp verloren und die meiste Zeit sehr hoch verloren gegen ihn. Also es war eine absolute Top-Leistung, nur 6 Punkte zu verlieren. Aber ja, also da, das war auch ein Zeichen, dass wir in Österreich doch auch wirklich Qualität haben. Und ohne jetzt angeben zu wollen, aber ich habe keinen einzigen Kampf verloren.
Cool. Sonst hätte ich dich ja nicht eingeladen.
Also es war wirklich, wirklich toll und es war ein toller Abschluss für meine Karriere, weil ich bin nachher, drei, 4 Monate später, glaube ich, bin ich nach Australien gegangen, eben für mein Auslandsjahr.
Ja.
Da habe ich zwar noch einmal gekämpft, aber das war so ein Spaßturnier bei der die Arnold Classics, also vom Schwarzenegger.
Cool. Ja,
das war total lustig, aber das war halt von der Besetzung her ganz was anderes. Also da habe ich die 3 Gewichtsklassen, die ich gekämpft habe, habe ich dann alle gewonnen.
Ja.
Und das war jetzt nicht so eine Herausforderung, das war aber spaßig, wirklich spaßig.
Ja, das glaube ich. Hey, abschließend, ich hätte noch gern von dir ein paar motivierende Worte für alle Leistungssportler da draußen, die vielleicht doch studieren nebenbei möchten und wir wissen, wie hart es ist. Hast du irgendeinen Tipp, irgendetwas, was du ihnen mitgeben möchtest?
Ja, wenn ihr es macht, macht es mit Passion. Also seid motiviert. Ich weiß, am Anfang sind die Prüfungen mühsam, aber
die sind bis zum Schluss mühsam.
Aber am Schluss sind es nicht mehr so viel. Also,
ja, das stimmt.
Da sind es dann mehr die Seminare und so weiter und das macht eigentlich meistens Spaß.
Spaß, ja.
Und wie gesagt, also die Forschung in dem Bereich ist wirklich, wirklich spannend und wirklich cool.
Das finde ich ja. Danke, ich fand es so super spannend, wie du heute alles erklärt hast, erzählt hast von deiner Sache im Kickboxen, Pointfighting, da auf der Uni Wiener viel. Und ich bin mir sicher, sobald der Boxhandschuh heraus ist, hören wir wieder von dir.
Natürlich, immer gerne. Also herzlichen Dank für die Einladung und es war mir eine absolute Freude.
Mir.
Bin immer gerne wieder dabei.
Gerne, ich freue mich. Dankeschön.
Bitte, ciao.
Das war Podcast-Folge 156 mit Dominik Hölbling. Der ehemalige Vize-Weltmeister im Kickboxen beschreibt sich selbst gerne als ehrgeizigen Unternehmer, der den Sport und vor allem den Kampfsport positiv verändern möchte. Und ich finde, dass es ihm mit seiner Forschung und den Erfindungen der Trainingsgeräte schon sehr gut gelingt. Wir wünschen ihm auf jeden Fall weiterhin alles Gute. Und euch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Eine wunderschöne Woche und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.